Nun bitten wir den Heiligen Geist und den rechten Glauben aller Herz, dass uns behüte an unsere Hände, wenn wir heimfahren aus diesem Elende. Kyrie Eleison, du heller Schein, du lebendig Licht, Geist des Herrn, der runde Nacht durchbricht, lass uns Gott erkennen in Vaterländer und von Christus uns nimmermehr trennen. Kyrie Eleison, du stille Macht, du verborgene Kraft, Geist des Herrn, der in uns lebt und schaut, wohne du uns inne, uns anzutreiben, bete du in uns, wo wir stumm bleiben.
Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, den Geist zu senden, dass er uns einführe in die Wahrheit und Tiefe deiner Botschaft. Wir danken für diese Verheißung und wir bitten dich, dass du uns den Geist senden mögest für diesen Abend. Amen. Liebe Freunde, Apokalypse, Offenbarung, Enthüllung. Dozent Schauer hat angedeutet, dass Sie in Ihrer sehr erfreulichen Anzahl in zwei Gruppen aufzuteilen sind, solche, die schon öfter da waren und solche, die neu gekommen sind. Für beide Gruppen ist es, glaube ich, förderlich, wenn ich Ihnen vielleicht 10 Minuten einen Überblick über das gebe, was wir bisher uns aus der Apokalypse erarbeitet haben, damit der Zusammenhang doch ein bisschen leichter hergestellt ist. Ich beginne mit dem ersten Satz der Apokalypse, 1. Kapitel, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, kundgetan hat er es durch seinen Engel, den er seinem Knecht Johannes gesandt hat. Das ist also eine Zusammenfassung dessen, was Sie, seitdem wir begonnen haben mit der Apokalypse, hier schon gehört und heute nun weiter hören werden. Offenbarung ist also etwas erkennbar. Offenbarung, Enthüllung, Apokalypse ist das griechische Wort, das wird hier mit Offenbarung übersetzt, heißt Enthüllung. Also es wird etwas geoffenbart, was mir selber nicht zugänglich ist, wo also die wissenschaftlichen Methoden und die sinnenhafte Erfahrung und das Experiment und alle diese Erkenntniswege, die uns zur Verfügung stehen, nicht ausreichen. Es muss mir geoffenbart werden. Und zwar, um was geht es? Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also er ist grundsätzlich der eigentlich Beteiligte. Es ist sein Handeln, es ist seine Gegenwärtigkeit, es ist seine Wirklichkeit, um es vielleicht so zu sagen, um die es sich handelt und die uns so verborgen ist, dass sie uns offenbar werden muss. Spüren Sie, dass Christus die Geschichte dieser Völker in der Hand hat? Sie werden sagen, nein, ich spüre es ja auch nicht. Und vielleicht gelingt es Ihnen aber dann doch, wenn Ihnen das offenbar gemacht wird, wenn Ihnen das enthüllt wird durch die Worte der Apokalypse, dass Sie zu ahnen beginnen wenigstens, dass hinter diesem ganzen krausen Wahnsinn dessen, was wir Welt- und Völkergeschichte nennen, nicht nur erst jetzt, ich meine, jetzt ist es handgreiflicher Wahnsinn, aber es war letztlich immer irgendwo sinnlos, dass die Völker sich gegenseitig abgeschlachtet haben und dass bald diese Dynastie und bald jene Dynastie die Macht an sich reißt, fragt man sich ja auch, zu was, wie kommen die Völker dazu, nur weil dieser Potentat oder dieser Tyrann unbedingt also herrschen will, wie kommen die dazu, dass sie kuschen, nicht? Also das ist alles so undurchsichtig für jemanden, der ganz nüchtern nach dem Wozu fragt. Also, und da wird, wenn es heißt Offenbarung Jesu Christi, es wird hier Jesus Christus geoffenbart, und zwar in seiner geschichtsmächtigen Funktion. es mag sein, dass sich jemand daran erinnert, ich weiß es nicht, was ich wo sage, weil ich viel zu viele Vorträge halte, aber ich vermute, dass ich hier auch zitiert habe, einen der ersten Sätze aus der ersten Enzyklika Johannes Paul II., seine erste Enzyklika aus dem März 79, hatte den Titel Redemptor Hominis, der Retter des Menschen, und handelt von Christus, der als Retter des Menschen in allen Dimensionen seiner Existenz gezeigt wird, dass der Mensch bedroht ist und der Rettung bedarf, nicht nur in Bezug auf das ewige Leben, sondern in allen Dimensionen seiner Existenz ist der Mensch ausgeliefert, hilflos, ratlos, weglos, sinnlos. Das ist alles das, was dem Menschen unserer Zeit immer mehr bewusst wird. Und da ist also von dieser Retterfunktion Christi die Rede in der Enzyklika. Und da heißt einer der ersten Sätze, in seiner Menschwerdung ist er Subjekt der Menschheitsgeschichte geworden. Er, dieser eine. Sie und ich, wir sind Objekte der Geschichte. Das heißt, die Geschichte passiert und du musst warten wie der Hund auf die Schläge und musst schauen, wie du damit fertig wirst. Du machst nicht Geschichte, ich mache auch nicht Geschichte, sondern die passiert und fällt uns zum Kopf. Und nun, wenn nun Gott ein Mensch wird, dann kann, ist dieser Mensch an sich so wie Sie und ich Objekt der Geschichte, aber das kann, ist bei Gott nicht möglich. Wenn in Christus Gott ein Mensch wird, sagt dort der Papst, kann er nur Subjekt der Geschichte sein. Kann nie Objekt. Subjekt heißt, er macht die Geschichte. Und Objekt heißt, die Geschichte fällt ihm also auf den Kopf. Und das ist bei Christus nicht möglich. In dem Augenblick, wo Gott ein Mensch wird, ist er automatisch Subjekt der Geschichte. Das heißt, er hat die Geschichte in seine Hand genommen. Das ist gemeint, wenn es heißt Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss, meine Freunde. Was muss geschehen und was kann geschehen? Geschehen kann alles Mögliche. Es kann heute Nacht ein Erdbeben sein und das ABC fällt in Trümmer. Es kann auch sein, dass nichts passiert und wir morgen früh wieder herein könnten, nicht? Also es kann vieles passieren, wo man sagen muss, das muss nicht. Was muss passieren? Was kann gar nicht ausbleiben? Was ist das? Das ist nur eines. Das ist der Willensentschluss Gottes. Wenn es eine Schöpfungsidee und einen Schöpfungsplan und einen Schöpfungswillen gibt, und den gibt es, dann muss der sich erfüllen. Es kann nicht sein, dass ein Willensentschluss Gottes ins Leere geht oder verhindert wird. Das ist unmöglich. Wenn hier die Rede ist, es wird euch gezeigt, was geschehen muss, dann heißt das, das Thema der Apokalypse ist die Verwirklichung der göttlichen Schöpfungsidee. Das ist also das Thema, die Gott ihm gegeben, um zu zeigen, was bald geschehen muss. Und dann ist noch der zweite Teil dieses Vers 1 über die Art und Weise, wie diese Mitteilung, diese Enthüllung, diese Offenbarung geschieht. Kundgetan hat er es durch seinen Engel, den er seinem Knecht Johannes gesandt hat. Das ist ein Hinweis auf die visionäre Form dieser Botschaft, wobei ich Sie damals schon aufmerksam gemacht habe, wie wir das gelesen haben, dass das alles nicht neu ist. Die ganze Prophetenbotschaft des Alten Testaments ist nichts anderes, ist alles visionäre Erkenntnisform, die dann in Symbolen weitergegeben und ausgesagt wird. Die visionäre Erkenntnisform ist also nicht vorstellbar als eine Summe von Fantasiebildern. Wenn also in den Prophetenbotschaften oder hier in der Apokalypse immer grandiose Bilder uns begegnen, zum Teil also ungeheuer dramatische Schilderungen, dann heißt das nicht, dass der Johannes oder im Alten Testament der Prophet, dass wir einen Film vor sich ablaufen gesehen hat, sondern das heißt, dass er innere Erfahrungen, innere Erkenntnisse, soweit wir das beurteilen können, bildlos und begrifflos empfangen hat. Aber wenn er die nun aussagen soll, muss er natürlich nach irgendwelchen Vergleichen greifen. Vokabeln hat er keine zur Verfügung für das, was er innerlich erfahren hat. Er kann nur Vergleiche, Symbole. Deswegen findest du in den prophetischen Schriften, wie auch in der Apokalypse, kein Wort so häufig wie das Wörtchen wie. Erinnere Sie an die erste Christusvision der Apokalypse im ersten Kapitel. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Füße waren wie Erz im Ofen geglüht. Sein Haupt war weiß wie weiße Wolle. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Immer ist dieses Wie. Damit sagt schon der Verfasser, das heißt nicht, dass ich so gesehen habe, als Fantasievorstellung oder als geistiger Film, sondern ich hab ihn erfahren dürfen, ich bin ein Wissender geworden um das Geheimnis Christi. Aber wenn ich es euch weitergeben soll, kann ich nur mit Vergleichen reden. Also das ist der Grund, warum wir ununterbrochen mit Bildern zu tun haben und versuchen müssen, armselig wie wir sind, ich meine armselig in der Sprechweise, weil wir in Bildern nicht sprechen können. Wir müssen Abstraktionen nehmen, Begriffe, Definitionen, also nüchterne Wörter, die an sich Worthülsen sind. Dass die Bibel redet in Bildern. Die Bildsprache ist eine viel, viel lebendigere und der Wirklichkeit sicher nähere Sprache als unsere Begriffssprache, mit der wir herumhantieren. Also das wäre einmal so grundsätzlich, was der Inhalt der Apokalypse ist. Und dann der zweite überleitende Gedanke zum heutigen Text, welches ist die Aussage, wenn wir das zusammenfassen, was wir in 17 Kapiteln miteinander gelesen haben, die Aussage über das, was geschehen muss, kann ich jetzt vielleicht in zwei Sätze zusammenfassen. Ich kann sagen, die Apokalypse schildert zwei große Wirklichkeiten, zwei absolute Wirklichkeiten, und Sie werden mir zugeben, dass das eine Aussageform ist, die unserer Erfahrung entspricht. Mir ist sehr darum zu tun, in all den Dingen, die ich Ihnen aus dem Wort Gottes verkündige, dass ich, wo es immer möglich ist, Andeutungen mache auf Erfahrbarkeit, dass das nicht alles Ideologie ist, ein großartiges Gedankengebäude mit grandiosen Meditationen, nein, sondern sie soll wissen, dass hier meine Existenz, dass hier unser irdisches Dasein, unser Leben, unsere Gegenwart, dass die hier ausgesagt ist, und das sind ja Dinge, die uns hautnah gegenwärtig sind. Sehen Sie, und wenn ich sage, also wovon redet die Apokalypse, wenn sie uns darstellt, was bald geschehen muss, das kann ich zusammenfassen in die Aussage zwei Wirklichkeiten. Die eine Wirklichkeit ist der göttliche Schöpfungsgedanken. Dieser göttliche Schöpfungsgedanke, der uns ja sehr, sehr gegenwärtig ist, wissen Sie, wenn man nur eines betrachtet, dass ob du jetzt das Leben des Menschen anschaust, angefangen vom Kind, von der Kinderzeit und dann die Jugend und dann das Erwachsensein und Familie und Ehe und was da alles ist, wie einerseits tragisch das alles sein kann, wie enttäuschend, wie frustrierend, wie hässlich, wie würdelos, und gleichzeitig, dass die letzte Schönheit und die letzte Würde und der eigentliche Wert jeden Moment wieder durchbrechen kann. Und dass der Mensch jeden Moment plötzlich wieder eine Chance bekommt, einen neuen Weg, eine neue Freude, ein Aufbrechen der Liebe, eine Helligkeit des Daseins, die sich ihm erschließt. Dass also irgendwo schlummert eine geheime Kraft des Durchbrechens. Sie werden sich erinnern, ich habe Ihnen das mehrmals zitiert an einem Wort aus des Teufels General von Zuckmeier, wo ein Gespräch ist zwischen dem General Harras und einem jungen Offizier, und wo der Offizier ist ein leidenschaftlicher Nationalsozialist und kennt nur den Führer und das Hakenkreuz und die Partei und den Kampf und den Sieg und das Hurra und so weiter. Und da sagt der General zu dem jungen Offizier: Sie, Hartmann, Sie kommen mir vor wie eine Auster, die in ihre Schale eingeschlossen ist und gar nicht merkt, dass rundherum das Meer ist. So sind Sie, sagt er zu ihm. Für Sie gibt es nur den Krieg und die Fahne und den Sieg und den Kampf und die Partei und das Hakenkreuz. Hartmann, ich mache Sie aufmerksam, das ist Ihre Austernschale. Aber rundherum ist erst das Leben. Und ich sage Ihnen eines, das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar. Freilich, wir tun, was wir können, um es zu versauen. Und wir haben ziemlich Erfolg damit. Aber wir kommen gegen das Konzept nicht auf. Das Konzept ist stärker. Woher es ist, weiß ich nicht. Aber wenn Sie mich fragen, was das Konzept will, also auf was das Leben hin programmiert ist, wenn man so sagen darf, wenn Sie mich fragen, was das Konzept will, dann sage ich Ihnen nicht Macht oder Besitz oder Genuss, sondern vielleicht Schönheit oder Freude Etwas, das wir in unseren besten Stunden ahnen, da haben Sie die eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, von der Sie genau mir bestätigen können, dass es diese Wirklichkeit gibt und dass sie erfahrbar ist. Und es gibt eben die andere auch. Wir tun, was wir können, um es zu versauen. Es gibt auch die Gegenkraft. Diese Gegenkraft nennt man das Böse und hinter dem Bösen steht der Böse und diese beiden Mächte, Gott und sein Plan und der Widersacher und sein Versuch, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Und da entsteht dann diese Konfrontation, eine Konfrontation, die im Lauf der Apokalypse als ständig in Steigerung geschildert wird. Die Konfrontation, die also auf der einen Seite der sich verwirklichende göttliche Plan, der heißt in den Worten der Evangelien, heißt er, das Reich Gottes ist angebrochen und das Reich Gottes ist unaufhaltsam im Vordringen. Dieses Reich Gottes wächst und wächst und wächst und geht der Ernte entgegen. Und das ist also auch erfahrbar. Und gegen dieses Reich Gottes stellt sich ein immer leidenschaftlicherer, entschlossener der Fürst dieser Welt. Der Fürst dieser Welt, der diese Welt glaubt im Griff zu haben und nicht bereit ist, auch nur einen Fußbreit freiwillig aufzugeben. Und so entsteht also diese Kampfsituation, die dann in den wilden Katastrophen und in den wilden Schlachten, wenn man so sagen darf, geistiger Natur sich darstellt, wobei aus dieser immer mehr sich steigernden Auseinandersetzung und Konfrontation einzelne Episoden herausgenommen sind. Das ist dann in einer sehr schönen und interessanten künstlerischen Die Komposition ist das aufgebaut in den drei Siebenerreihen. Sie werden sich erinnern, dass die Katastrophen und Lichtpunkte, die sieghaften Augenblicke der Gottesherrschaft, dass diese Katastrophen und Lichtpunkte, dass die geschildert sind in einzelnen Episoden, zuerst mit dem Öffnen der sieben Siegel, dann mit dem Ertönen der sieben Posaunen und schließlich mit dem Ausschütten der sieben Zornesschalen. Das waren also diese drei Siebenerreihen, die wir da gelesen haben, die quasi als Illustration zu dem Gesamtthema, das Gesamtthema Konfrontation der vordringenden, unaufhaltsam vordringenden Gottesherrschaft mit dem Widersacher, der das Feld nicht räumen will. Und beides ist uns erfahrbar. Auch das Dämonische, meine Freunde, das Dämonische ist außerhalb der gläubigen Menschen viel deutlicher erkannt als innerhalb bei uns. Wenn Sie innerhalb der praktizierenden Katholiken dieses Thema anschneiden, werden Sie meistens auf irgendein entweder verlegenes Achselzucken oder auf ein spöttisches Grinsen stoßen. Aber wenn Sie Leute fragen, die ganz außerhalb sind, die unvoreingenommen die Dinge erfahren und erleben, denen ist der Satan viel, viel realer als Gott. Gott bleibt ein dunkles Fragezeichen für viele. Denken Sie an Goethe, nicht? Das ist das bekannteste Beispiel dafür. Gott, da zuckt er die Axt und denken Sie an das Gretchengespräch, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit dem Glauben nicht, wo er dann sagt, ja Gott, mein Gott, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Aber den Teufel kennt er genau. Wenn Sie den Mephisto anschauen im Faust, nicht? Wo der Mephisto also eine Inkarnation des Dämonischen ist und wo der von sich selber sagt, ich bin der Geist, der stets verneint. Ich bin also diese geistige Potenz, die grundsätzlich Nein sagt, weil ich ertrage es nicht, dass Gott Gott ist. Das ertrage ich nicht. Das ist dieser dämonische Stolz, von dem wir heute noch reden müssen. Dieser dämonische Stolz, der sich eben darin äußert, da denken Sie an die Versuchung, dritte Versuchung Christi, wo es dort heißt, dass wir alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ich habe nur dieses eine Streben, einen Augenblick lang das Bewusstsein zu haben, ich wäre Gott. Das ist also diese äußerste Form, Sie sind Mensch, ich bin auch ein Mensch und bei uns Menschen ist alles Geistige natürlich sehr begrenzt. Beim Dämonischen auch, aber die Dämonen überragen unsere geistige Potenz sicher also um ein Vielfaches. Deswegen, wenn schon bei uns Menschen manchmal ein letzter Hochmut des sich nicht beugens und des nicht zur Kenntnis nehmen wollens, dass ich nicht autonom bin, sich bemerkbar macht. Und wie viel intensiver kann das dann bei solchen Geistwesen sein, die uns also in jeder Weise überragen in ihren Dimensionen. Sehen Sie, das ist also ungefähr der Inhalt der Apokalypse. Und Dadurch wird dann das Ganze zu einer Deutung des Geschehens. Also es ist Geschichtstheologie, Geschichte, was bald geschehen muss, Geschichte der Völker, Geschichte der Menschheit, Geschichte des Kosmos, denn Schöpfung ist ja nicht nur der Mensch, Schöpfung ist die Gesamtheit, die Geistwelt, die sichtbare Welt und die vernunftlose Welt, also das alles ist Schöpfung und das wird also gedeutet, um was es da geht und was da eigentlich geschieht. Sehen Sie, und nun darf ich noch auf ein Bild hinweisen, diese zwei Wirklichkeiten, die Wirklichkeit des göttlichen Planes und sein Geschehen und die Wirklichkeit des Widersachers, wird in drei Gegensatzbildern uns immer wieder gezeigt. Entweder zwei Tiere, dann ist das Göttliche das Lamm und das Dämonische ist der Drache. Oder es wird in Personen, dann ist das Göttliche die erhabene Frau, 12. Kapitel, ihr Mantel war die Sonne, auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen, den Mond zu ihren Füßen. Entweder ist es die erhabene Frau oder es ist die Dirne. Die Dirne Babylon, von der wir letztes Mal gelesen haben. Oder es wird in zwei Städte einander gegenübergestellt, die heilige Stadt Jerusalem und Babylon, die verworfene Stadt. Also das sind diese starken Kontrastmittel, mit denen die Apokalypse arbeitet. Zum heutigen Thema kommen wir nun, wenn wir im 16. Kapitel das Ausschütten der siebenten Zornesschale noch wiederholen. Das haben wir seinerzeit als letztes gelesen. Da heißt 16. Kapitel, Vers 17. Der siebente von den Schalenengeln, da kommen sieben Engel, jeder mit einer Zornesschale. Der siebente goss seine Schale über die Luft hin, da kam eine gewaltige Stimme aus dem Tempel, von dem Thron und rief, es ist geschehen. Blitze und dröhnende Donnerschläge erfolgten und ein großes Beben, so gewaltig wie noch niemals eines war, seit es Menschen auf Erden gab. Da fiel die große Stadt in drei Teile auseinander, die Heidenstädte stürzten zusammen und Babylons, der Großen, ward vor Gott gedacht, dass ihr der Becher gereicht werde mit dem Wein seiner Zornesglut. Auch alle Inseln entschwanden, Berge waren nicht mehr zu finden und mächtiger Hagelschlag, wie von Zentnerstücken, schlug vom Himmel auf die Menschen nieder. Da lästerten die Menschen wieder Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage traf sie schwer. Da haben sie also von diesem Gericht über Babylon, dieses Babylon, das uns schon im 14. Kapitel begegnet ist, wo ein Engel durch das Himmelsgewölbe fliegt und ruft, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Was mit dem Wort Babylon gemeint ist, kommt gleich jetzt im heutigen Text. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass also schon im 14. Kapitel ist vom Sturz und von der Vernichtung dieser geheimnisvollen Stadt Babylon die Rede. Und dann haben wir es gehabt im 16. Kapitel, der Triumph über dieses zerstörte Babylon. Ein Triumph, der aber noch nichts Endgültiges, das ist nicht jüngster Tag, das ist nicht jüngstes Gericht, sondern das ist ein Gerichtsgeschehen im Lauf der Jahrhunderte. Und das Ergebnis ist enttäuschend, das Ergebnis ist nicht Bekehrung, sondern im Gegenteil Gereiztheit und Lästerung. Da lästerten die Menschen wieder Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage traf sie schwer. Und das 17. Kapitel, das haben wir voriges Mal also als letztes dann gelesen, schildert nun diese Frau. Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen trugen, und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Dirne zeigen, die an vielen Wassern thront, mit der die Könige der Erde gebuhlt haben und an deren Buhlwein sich die Erdbewohner berauschten. Und da ist also dann Babylon, die Große, die Mutter der Bullschaften und der Gräuel, das ist also der Götzendienst auf Erden. Da wird also das war das Letzte, was wir da gehabt haben. Und diese Stadt Babylon stürzt also in Trümmer und das 18. Kapitel schildert jetzt die zerstörte Stadt Babylon. Und ich muss Ihnen jetzt sagen, dass ich mich sehr bemüht habe, sowohl in meiner Vorbereitung als auch jetzt werde ich mich bemühen, dass ich meine eigenen Gedanken ein bisschen zurückhalte, weil für mich sind diese Dinge, die ich jetzt mit Ihnen lese, so handgreiflich. Also ich lese das derart als eine Botschaft für mich und heute. Wobei ich natürlich jetzt einkalkulieren muss, dass ich das vielleicht übertreibe. Grundsätzlich gilt die Apokalypse, wie jedes Wort der Bibel, für immer und für alle Zeit und für jeden Menschen. Aber manchmal kommt einem dann vor, dass es für unsere Zeit in ganz besonderer Weise eine Botschaft darstellt. Aber bitte, ich möchte von vornherein sagen, Sie müssen mir das nicht abnehmen. Wenn Sie sagen, Sie verstehen das anders, so ist Ihnen das selbstverständlich überlassen. Und es beginnt also jetzt 18. Kapitel. Danach sah ich einen anderen Engel. Immer wenn es heißt, ich sah, bedenken Sie bitte, was ich gesagt habe über die Art, wie diese Visionen entstehen. Das ist nicht, dass ich sah einen Film, sondern ich habe innerlich Erkenntnis empfangen und kann sie euch nur so weitergeben, dass ich sage, ich habe das und das gesehen. Danach sah ich einen anderen Engel, der kam vom Himmel hernieder mit großer Macht, dass die Erde von seinem Glanz erleuchtet wurde, und er rief mit starker Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und zu einer Behausung von Dämonen geworden, zu einem Verlies von allerlei unreinen Geistern, zu einem Verlies von allerlei unsauberen, hässlichen Vögeln. Vom Zornwein ihrer Buhlschaft haben getrunken alle Völker, die Könige der Erde haben ihr gebuhlt, die Kaufherren der Erde sich bereichert an ihrem ungeheuren Trunk. Das ist also zuerst einmal diese grandiose Szenerie. Gerade das 18. Kapitel, das wir heute lesen, ist wie überhaupt die Apokalypse in der literarischen Komposition besonders also berührend. Sie werden sehen, das ist da eine poetische Schönheit auch in der Darstellung. Sie werden das also wahrscheinlich auch so bewundern wie ich. Und das beginnt schon mit einer Szenerie, wenn Sie diesen Engel im Glanz des Göttlichen, er kam vom Himmel hernieder mit großer Macht, dass die Erde von seinem Glanz erleuchtet wurde. Und da haben Sie unten die gespenstischen Brandruinen dieser zerstörten Stadt. Da haben Sie also diese entsetzliche Wüste, diese Öde. Und über diese unheimlichen, gespenstischen Szenerie des zerstörten Babylon, diese Lichtflut, die von dem Engel ausgeht, da muss man also, man muss nicht so sehr jetzt sich vorstellen, Bilder, da würden Sie dem nicht gerecht werden, sondern Sie müssen das hören. Man muss ein Bild auch hören, nicht nur schauen, sondern hören können. Und wenn Sie es also hier vernehmen, ich sah einen anderen Engel, der kam vom Himmel hernieder mit großer Macht, dass die Erde von seinem Glanz erleuchtet wurde, da müssen Sie natürlich auch ein bisschen versuchen, die Symbolfähigkeit der damaligen Leser in sich, wir haben keine Symbolfähigkeit, alles verschüttet, wir sind völlig verkopft, wir haben weder Gemüt noch Fantasie, haben wir alles nicht, wir haben nur ein Hirn, das so hochgezüchtet ist. Und ja, sicher, und deswegen tun wir uns ja wahnsinnig schwer mit all den Dingen. Und wenn Sie aber jetzt versuchen, also hier diese Symbolkraft von Licht und Finsternis. Das ganze Johannesevangelium arbeitet mit diesen Kontrastmitteln von Licht und Finsternis, wobei Licht alles Positive ist. Das ist das Göttliche, das ist die Liebe, das ist die Schönheit, das ist das Heilige, das ist das Gute, das ist alles hell. Und finster, das ist die Angst, das ist der Schmerz, das ist der Tod, das ist die Verlassenheit, das ist die Verlorenheit, das ist die Schuld, das ist das Böse, das ist alles finster. Und das klingt da alles mit. Ich sah einen anderen Engel, der kam vom Himmel hernieder mit großer Macht, dass die Erde von seinem Glanz erleuchtet wurde. Und er rief mit starker Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und was ist mit ihr passiert? Sie ist zu einer Behausung von Dämonen geworden. Und das wird dann mit diesen widerlichen, gemeinen, hässlichen, unreinen, unsauberen Vögeln geschildert, die da zwischen diesen Ruinen herumflattern und dort ihre Nester bauen und ihre krächzenden Geräusche von sich geben. Das ist also diese Schilderung. Was ist nun Babylon die Große? Es gibt zwei Symbolworte für den gläubigen Israel der damaligen Zeit. Zwei Symbolworte, die die tiefste Erniedrigung des Gottesvolkes aussagen. Gottesvolk ist Israel. Die tiefste Erniedrigung des Gottesvolkes aussagen und damit gleichzeitig die widerlichste Form der Lästerung des göttlichen Willens. Denn wenn man sich an seinem Volk vergreift, vergreift man sich an seiner Ehre. Also das ist immer in dieser Parallele zu sehen. Die beiden Symbolworte lauten Ägypten und Babylon. Ägypten, das ist also die Knechtschaft der Israeliten in Ägypten, wo sie ja zur Ausrottung bestimmt waren. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen, das würde viel zu weit führen. Aber Befreiung aus Ägypten, das ist der Sieg Gottes über seine Widersacher. Das ist die Rettung seines Volkes. Deswegen haben sie Pascha, das ist das Befreiungsfest, das sie alle Jahre gefeiert haben, wo sie so wie seinerzeit in Ägypten das Lamm geschlachtet haben, mit dem Blut des Lammes die Tür bestrichen haben. Und im Zeichen des Blutes dieses Lammes sind sie damals aus Ägypten befreit worden. Und das war also das eine Symbolwort. Ägypten ist Symbolwort für die tiefste Erniedrigung, für die entsetzlichste Form der Auslieferung des Gottesvolkes, des alten Bundes, des Gottesvolkes an seine Feinde, an die letztlich Feinde Gottes. Und das zweite Symbolwort heißt Babylon. Warum? 587 vor Christus, Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, Zerstörung des Tempels, der ist in Flammen aufgegangen, Verschleppung des Volkes Israel in das babylonische Exil. Und das ist also fast noch hoffnungsloser, als seinerzeit Ägypten war. In Ägypten ist eine Befreiung und sie sind in die Freiheit, in die Zukunft, in das Leben hinausgezogen. Jetzt gehen sie in die Gefangenschaft. Jetzt gehen sie in die Knechtschaft, in die Sklaverei, in eine unfreie Existenz. Diese also Umgesiedelten, würde man heute sagen, Israelis nach der Zerstörung von Jerusalem, das babylonische Exil. Und nun ist aber Babylon auch untergegangen. Und im Jahre 539 haben die Perser unter dem König Cyrus die Babylonier besiegt und im Jahr 539 sind die Truppen des Cyrus, des persischen Königs, in Babylon einmarschiert. Und dieser Cyrus war wir würden heute sagen, ein sehr moderner und sehr liberaler Herrscher, der vor allem Ehrfurcht gehabt hat vor religiösen Überzeugungen. Eine seiner ersten Regierungstaten war, dass er den Israelis die Heimkehr gestattet hat. Er hat sie also aus der Knechtschaft entlassen. Sie konnten nach Palästina zurückkehren, wenn sie wollten. Er hat ihnen Finanzen und Hilfskräfte zur Verfügung gestellt zum Wiederaufbau des Tempels. Er hat angeordnet, dass ihnen sämtliche Kostbarkeiten, die die Babylonier mitgenommen hatten aus dem Tempel zu Jerusalem, die ganzen goldenen Geräte, das war ja unglaublich reich, dieser Tempelschatz, das musste ihnen alles zurückgegeben werden auf Befehl des Cyrus und so konnten sie also wieder einen neuen Anfang machen. Das war also dieses Babylon. Und dieses Babylon ist also untergegangen, wie gesagt, als feindliche Macht der Israeliten im Jahr 539, hat aber einen Nachfolger gefunden. Zur Zeit der Apokalypse, als die Apokalypse geschrieben wurde, wissen Sie, was damals Babylon geheißen hat? Babylon war damals das versteckte Kennwort für Rom. Der erste Petrusbrief hat am Schluss Grüße. Und das ist der vorletzte Satz des ersten Petrusbriefes. Es grüßt euch die mit euch auserwählte Gemeinde in Babylon. Babylon ist damals, zur Zeit der Apokalypse, also in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, ist Babylon zum Decknamen für Rom geworden, weil man die römische Geheimpolizei gefürchtet hat, wenn man über Rom etwas Negatives sagt. Und dass dieses Rom der Sitz des Antichristes, was wir in der Apokalypse dann, so weit kommen wir ja noch, was in der Apokalypse ausdrücklich gesagt wird, das ist also noch ärger als alle Anklage gegen Ägypten oder gegen Babylon seinerzeit. Es ist damals zur Zeit der Apokalypse ist Babylon das Deckwort für Rom. Und dieses Rom ist noch lästerlicher und ist noch brutaler als das alte Babylon. Warum? Erstens noch lästerlicher, weil sich dort Menschen den Gottesnamen usurpiert, also an sich gerissen haben. In Babylon hatten sie den großen Stadtgott Marduk, von dem sie behauptet haben, dass er sich als stärker erwiesen hat als der Gott Israels. Und es war immerhin noch ein Götze, dem sie dem wirklichen Gott gegenübergestellt haben. Aber in Rom ist es ein ganz hundsordinärer Lackel. Der erstbeste Lackel, der sich mit Hilfe der Prätorianergarde auf den römischen Thron setzt, der nennt sich Kyrios. Kyrios ist in der griechischen Bibel des Alten Testaments der Gottesname in Israel gewesen. Weil das Wort Jahwe durfte nicht ausgesprochen werden. Und so haben sie in der griechischen Übersetzung, wo im Hebräischen Jahwe gestanden ist, haben sie das Wort Kyrios genommen. Wenn wir Kyrie eleison, manchmal also noch auf Griechisch beten, dann ist das der alte Gottesname aus der Bibel des Alten Bundes. Und der Kaiser von Rom hat sich unter Domitian, das war zu der Zeit, wie die Apokalypse geschrieben wurde, hat sich der Kaiser Domitian den Titel Kyrios zugelegt. Der Kaiser Claudius hat sich, Theos genannt, also Gott. Das war bei den Kaisertiteln, ist also ein Titel Theos, Gott. Der Nero hat sich Soter nennen lassen. Soter heißt Erlöser. Also die Kaiser, die römischen Kaiser haben der Reihe nach sich göttliche Namen zugelegt und haben verlangt Anbetung. An den offiziellen Festtagen, Staatsfeiertagen würden wir sagen, war also vorgeschrieben, in den Tempel zu gehen und bei der Kaiserstatue ein Rauchopfer darzubringen. Der Kaiser wurde offiziell angebetet, das war ja der Grund, warum man die Christen dann hingerichtet hat. Das galt also als Hochverrat, wenn man die Anbetung des Kaisers verweigert. Und diese göttlichen Titulaturen des Kaisers haben dann unter Domitian ihre Krönung gefunden, weil der Domitian hat sich Kyrios genannt. Sehen Sie, und so ist also jetzt verständlich, wenn hier von Babylon die Rede ist, dass hier jetzt nicht mehr das alte Babylon gemeint ist, sondern hier ist gemeint Rom. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dass dieses Rom, also das Babylon ist und dass in der Vision des Johannes dieses Babylon zugrund geht, dieses Babylon ist ja dann auch zugrund gegangen, an seiner eigenen Fäulnis. Und von der Fäulnis ist hier schon die Rede. Es ist zur Behausung von Dämonen geworden, zu einem Verlies von allerlei unreinen Geistern, Verlies von unsauberen, hässlichen Vögeln, vom Zornwein der Buhlschaft haben getrunken alle Völker. Buhlschaft, das haben Sie schon aus dem Alten Testament, da ist der Bund Jahwes mit dem Volk Israel, der auf Sinai geschlossen wurde, als ein Ehebund dargestellt. Und weil Israel diesen Bund gebrochen hat und fremden Göttern nachgelaufen ist und fremde Kulte übernommen hat, ist Israel die ehebrecherische Gattin bei den Propheten, beim Hosea, beim Jeremia, beim Jesaja. Überall wird Israel als die Ehebrecherin dargestellt. Die Dirne, die den Erstbesten nachlauft, und das sind gemeint die Religionen der herumliegenden Völker. Und das ist hier übernommen, dass also die Verweigerung der Verehrung des wahren Gottes und der Versuch, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen, das ist mit dieser Buhlschaft gemeint. Und vom Zornwein dieser Buhlschaft haben getrunken alle Völker, die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt. Dann natürlich die ganzen unterworfenen Könige. Sie müssen bedenken, dass der Kaiser von Rom geherrscht hat, also praktisch von der persischen Grenze bis nach Schottland hinauf. Und alles, was außerhalb des Römischen Reiches war, war ja unbekannt, dass dort noch Völker leben und Kulturen sind. Das war ja alles nicht bekannt. Und er hat gesagt, das ist die Welt. Er ist der König, er ist der Herr der ganzen Welt, war die damalige Anschauung. Und da ist also dann die Rede, dass hier nun in diesem gefallenen Babylon die Dämonen gewohnt haben. Wenn Sie biblisch sehr gut informiert sind, werden Sie sich sofort erinnern an den Vergleich vom Starken und vom Stärkeren. Da in der Auseinandersetzung, wo man Jesus vorwirft, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus, da erzählt dann Jesus das Gleichnis vom Starken und vom Stärkeren. Wenn der Starke sein Haus bewacht, so ist sein Eigentum in Sicherheit. Kommt aber ein Stärkerer und überwindet ihn, dann nimmt er ihm seine Waffen, auf die er sich verlassen hat, und zieht in das Haus ein und wohnt darin. Und das ist ja der Stärkere, der Starke ist der Satan, der Stärkere ist Christus. Und wenn nun Christus, der Stärkere Christus, also den überwindet, den Satan, dann also ist die Macht des Satan gebrochen. Wenn aber dann dieses, ja, und was macht der überwundene Satan, was macht der Starke, der vertrieben wird aus seinem Haus? Der zieht umher und sucht Ruhe und findet keine. Da ging er hin wieder in sein Haus und fand das Haus geschmückt und mit Besen gereinigt, aber leer. Weil der Stärkere ausgezogen ist, er bleibt ja nicht, wenn man ihn nicht will. Und deswegen haben wir in Europa heute keinen Stärkeren mehr. Weil der europäische Mensch seit ungefähr 300 Jahren sich bemüht hat, mit aller Kraft bemüht hat, Christus loszuwerden. Das kann ich jetzt nicht wieder entwickeln. Ich habe oft genug davon geredet, die meisten von Ihnen wissen es, wie seit dem Anfang der Aufklärung. der europäische Mensch in allen philosophischen Entwicklungen Europas, von der Aufklärung angefangen, geht das bis in die Gegenwart, hat der europäische Mensch immer wieder seine Autonomie betont. Er denkt nicht daran, sich irgendwelchen Gesetzen zu unterwerfen, sondern er baut sein Leben selber, nimmt sein Leben selber in die Hand. Denn er braucht niemanden, er braucht keine Offenbarung, kein Sakrament, keine Gnade, kein ewiges Leben. Das brauchen wir alles nicht. Wir machen uns hier das Paradies, wir machen hier eine Welt, wie sie uns passt, und alles andere interessiert uns nicht. Das ist, und das, wenn, was passiert dann, wenn der Stärkere auszieht? Und der Stärkere ist aus Europa ausgezogen, meine Freunde, er ist wirklich weg. Wenn Sie jetzt in den päpstlichen und in den bischöflichen Enunziationen immer wieder den Ausdruck finden, zweite Evangelisierung Europas. Es ist fällig geworden, das sagen die europäischen Bischofskonferenzen, das sagt der Papst immer wieder, wenn man auf diese Dinge zu reden kommt. Die zweite Evangelisierung Europas, was ist Evangelisierung in der Sprache der Kirche? Ist Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der Christusbotschaft in einem Volk, das ihn nicht kennt. Also bei uns ist evangelisiert worden in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends. Und um das Jahr 1000 herum war Europa evangelisiert, also war Europa christlich geworden. Und das hat sich gehalten, ungefähr 400 Jahre, nur 500 Jahre ungefähr. Und dann beginnt dieser Abbau. Und der ist jetzt beendet, nicht? Sie haben jetzt also in Europa global gesehen vielleicht keine 10% bewusste Christen. Nicht einmal die, die am Sonntag in die Messe gehen, sind alles wirklich bewusste Christen, sondern sind zum Teil noch Gewohnheitschristen. Aber Leute, die wirklich ganz redlich an Christus glauben und von Christus her ihr Leben gestalten, das ist eine Handvoll. Und so ist also das passiert, was im Evangelium steht: wenn der Stärkere weggeht aus dem Haus, dann kommt der Starke zurück, findet das Haus plötzlich wunderschön und sehr wohnlich. Und was macht er dann? Da ging er hin, nahm 7 andere mit sich, die noch schlimmer sind als er, und kehrte zurück und wohnte darin. Und die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger sein als die ersten. Machen Sie sich den Reim darauf. Sehen Sie, und so ist also jetzt hier diese Schilderung dieser Stadt, wo nun die dämonischen Mächte, wo das Böse nun ungeheure Gewalt und ungeheure Macht hat und sich richtig beheimatet hat darin. Und da heißt es dann im Vers 4, wieder hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen, zieht aus von ihr mein Volk, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und von ihren Plagen nicht mitbekommt, denn ihre Sünden haben sich zum Himmel getürmt und nun gedenkt Gott ihrer Freveltaten. Und jetzt werden Sie wissen, warum ich jetzt Satz für Satz mich so wahnsinnig betroffen fühle, wenn ich an unsere Zeit denke, wo uns gesagt wird, zieht aus von ihr mein Volk, zieht aus sie, wenn ich heute mit jungen Leuten zu tun habe, es kommt nur mehr ganz selten vor, weil ich ja mit meinem Alter nicht mehr in der Jugendseelsorge stehe, aber wo immer es sich ergibt, muss ich Ihnen immer sagen, ich bitte euch, ihr müsst den Mut haben, völlig anders zu denken, anders zu leben und anders zu sein als alles um euch herum. Sonst rumpeln sie genau in denselben Dreck und in dieselbe Würdelosigkeit, in dieselbe Sinnlosigkeit, in dieselbe Schöpflichkeit dessen, was man heute Leben nennt, man es ja gar nicht mehr Existenz nennt. Sehen Sie, da ist also Ausziehen. Ausziehen aus dieser sogenannten Welt. Er hat sogar eure Welt gebaut. Ich habe im Jahr 50 den Roman gelesen von Friedrich Herr, der 8. Tag. Mein liebes Kind, da hat der Friedrich Herr im Jahr 50 das 21. Jahrhundert geschildert. Alle Scheißlichkeiten, die wir jetzt erleben, hat er dort schon geschildert, bis in die Genmanipulation hinein und bis in die ganzen Versuche, also mit dem Krieg der Sterne und bis in die Sterbekliniken, wo jeder hingeht, weil die Euthanasie selbstverständlich geworden ist, wo man hingeht, wenn man genug hat und sagt, so bitteschön, ich kriege ein Zimmer bei euch und wie das dann organisiert wird dort, nicht? Und also es ist schauerlich, eine eiskalte Welt, eine Welt ohne jede Schönheit, ohne jede Freude, ohne einen Funken von Liebe. Und diesen Roman hat er genannt, der 8. Tag. Und am Titelblatt des Buches stand der 8. Tag und darunter stand als Begründung für diesen Titel, am 7. Tag ruhte Gott und er sah, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Aber der ist vorbei, der 7. Tag. Jetzt ist der 8. Jetzt machen wir die Welt. Jetzt haben wir unsere Welt gebaut. Unsere Welt des Lebensgenusses, der Macht, des Besitzes, der Hemmungslosigkeit, der Autonomie des Menschen. Und wie heißt beim Friedrich Herr, dieser Weltstaat, den er im 21. Jahrhundert schildert, wo alles ein einziger Staat schon geworden ist, der von einem Büro regiert wird. Und der heißt, dieser Weltstaat heißt die Republik des autonomen Menschen. Im Jahr 50 alles gewusst und alles gesehen. Und das hast du jetzt. Und alles, was wir jetzt, ich muss schauen, dass ich weiterkomme, sonst müssen wir nächstes Mal nochmal anfangen. Sehen Sie, und da ist jetzt vom Zerbrechen dieser Welt, wobei das Zerbrechen dieser Welt, meine Freunde, nicht bitte ein Gerichtsakt von Seiten Gottes ist, so wie bei uns ein Richter sagt, 3 Jahre Gefängnis oder 20.000 Schilling Geldstrafe, nicht ein solcher Akt, sondern Gericht in der ganzen biblischen Sprechweise ist das Strafzahlen derer, die glauben, sie können sich an der Wirklichkeit Gottes vorbeischwindeln. Das geht nicht. Die ist zu stark, die ist zu echt und die ist zu real. Weil genauso, wenn du nicht wahrhaben wolltest, dass die Sonne zu stark ist für deine Augen und du willst also erzwingen und du schaust in die Sonne und bist du machst und prunkst, so viel gebt ihr Qual und Kummer, meinte sie doch in ihrem Herzen, diese Welt, das heutige Babylon, das ist die westliche Welt, ist Babylon im 20. Jahrhundert. Das war Babylon in der alten Geschichte, für das Alte Testament. Babylon ist Rom für die Zeit der Apokalypse. Babylon ist für uns jetzt unsere westliche Welt. Diese westliche Welt, genau wie es da hier ist, meinte sie doch in ihrem Herzen, ich throne als Königin, bin Witwe nicht und Trauer will ich nicht kennen. Darum sollen ihre Plagen an einem Tag kommen, als Seuchen, Tod und Gram und Hunger. Bei uns kommt es halt als Angst, als Resignation, als Frustration, als Depression, wie diese Ionen alle heißen. Nicht? Darum sollen ihre Plagen an einem Tage kommen, als Seuchen, Tod und Gram und Hunger, und im Feuer sollen sie verbrannt werden, denn mächtig ist Gott, der Herr, der sie gerichtet hat. Und jetzt kommt, wie ich früher schon sagte, haben Sie noch 10 Minuten Zeit? Ja, weil ich will Sie nicht zu sehr ermüden. Aber das ist jetzt nicht schwer, was ich jetzt lese, nur lang. Aber es ist, also wie gesagt, von schöner Poesie, nämlich jetzt sind wir plötzlich mitten in der griechischen Tragödie. Die griechische Tragödie, ich weiß nicht, wird ja halt nicht mehr gelehrt, weil wir mit dem Griechentum ja nichts mehr anfangen, weil das also zu gescheit gewesen ist. Und die griechische Tragödie, die schildert das Zerbrechen der prometheischen Hybris. Hybris ist also das griechische Wort für Hochmut. Und dieser prometheische Hochmut des Menschen, der seine Autonomie mit aller Gewalt durchziehen will gegen die Götter und der an den Göttern zerbricht. Das ist das Thema der griechischen Tragödie, Aeschylus, Sophokles, Euripides. Und diese griechische Tragödie hat einen sehr kunstvollen Aufbau, wo 3 Chöre das Geschehen, das auf der Bühne sich abspielt, deuten. Und diese Chöre also schildern, wie sich nun dieser Hochmut des autonomen Menschen, wie der an der Wirklichkeit des Göttlichen zerbricht. Und das stimmt sicher, das liegt sicher, weil Sie müssen bedenken, das ist ja zu einer Zeit geschrieben, die Apokalypse, wo die griechische Kultur das ganze Römische Reich beherrscht hat. Deswegen heißt es ja der Hellenismus, weil man überall Griechisch geredet hat. Die Römer waren die Verwaltung und die Militärmacht. Und die Regierungsmacht, aber Kultur war nur griechisch. Und deswegen ist wahrscheinlich hier die 3 Chöre jetzt. Jetzt kommen mit 3 Chöre die Könige, die Kaufleute und die Seefahrer. Und alle 3 beklagen den Untergang dieser Stadt. Den Untergang dieser Stadt, der, wie gesagt, für uns irgendwo also die westliche Zivilisation ist. Diese westliche Zivilisation, die ja wirklich so alle Keime eines totalen Zusammenbruchs bereits in sich trägt. Vielleicht bleibt es unser Sport. Nicht? Das wissen wir nicht. Aber jedenfalls können wir das alles bei uns lesen. Und jetzt haben Sie die 3 Chöre. Der 1. Chor, die Könige. Da werden Weinen und Wehklagen um sie, nämlich um die Stadt, um die untergegangene Stadt Babylon. Da werden Weinen und Wehklagen um sie, die Könige der Erde, die mit ihr gebuhlt und geschwelgt haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen. Sie werden von Ferne aus Furcht vor ihrer Züchtigung von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Züchtigung und rufen, wehe, wehe, o Stadt, du große Stadt Babylon, du starke, nun ist in einer Stunde dein Gericht gekommen. Dann kommt das 2. Chor, die Kaufleute. Und da wird jetzt geschildert, mit einer unglaublich reichen Fantasie, ein orientalischer Basar. Die Kaufherren der Erde weinen und klagen über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber, von Edelsteinen und Perlen, Linnen und Purpur, Seide und Scharlach, allerlei wohlriechendes Holz und Schnitzwerk aus Elfenbein, jedwedes Gerät aus edlem Holz, Metall, Eisen und Marmor, auch Zimmet und Balsam, Räucherwerk, Salbe und duftendes Harz, dazu Wein und Öl, Feinmehl und Weizen, Rinder und Schafe, Pferde und Wagen und Menschen, Leiber und Seelen. Das ist der Sklavenmarkt, der auch dort mit dem Basar verbunden war. Nun werden die Händler dieser Dinge, die sich damit an ihr bereicherten, an der Stadt bereichert haben, fernstehen aus Furcht vor ihrer Züchtigung und werden weinen und wehklagen, wehe, wehe, o Stadt, du Große, in Linnen, Purpur und Scharlach gekleidet, prächtig geschmückt mit Gold, mit Edelsteinen und Perlen. In einer Stunde ward all der Reichtum vernichtet. Und der dritte Chor sind die Seeleute. Und alle Steuerleute, Küstenfahrer und Schiffer und alles, was auf dem Meer sich tummelt, standen von Ferne und schrien, da sie den Rauch ihres Brandes sahen, wer glich je dieser Stadt der Großen? Und sie streuten Staub auf ihre Häupter und schrien, weinend und wehklagend riefen sie, wehe, wehe, o Stadt, du Große, darin alle, die Schiffe besitzen auf dem Meer, reich wurden an ihrer Pracht. Denn in einer Stunde ward sie zunichte, frohlocke über sie, o Himmel, ihr heiligen Apostel und Propheten, denn vollzogen hat Gott an ihr euren Wahrspruch. Und wenn Sie an den ersten Johannesbrief denken, dort wird ja auch die Frau Welt geschildert. Das, was hier Babylon heißt, heißt im Mittelalter die Frau Welt, weil im Johannesevangelium diese Gott abgewandte, autonome Denkweise heißt Welt. Das ist weltliches Denken. Ich habe euch aus der Welt herausgenommen, darum hasst euch die Welt, heißt es im Johannesevangelium. Und da ist von der Welt die Rede. 1. Johannesbrief, 2. Kapitel, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, Sinnenlust, Augenlust und Hoffart des Lebens, da haben sie Macht, Besitz, Genuss, da haben sie genau das, was hier geschildert wird von der Stadt Babylon. Und was bei uns Lebensinhalt ist, Macht, Besitz, Genuss, bei den Politikern ist es die Macht, bei den normalen Leuten ist es Besitz und bei allen miteinander ist es der Genuss. Und da ist Sinnenlust, Augenlust, Hoffart des Lebens. Genau, da ist der autonome Mensch, der sich im Irdischen einfach alles an sich zu raffen sucht, wovon er glaubt, dass es ihm also einen Genuss verschafft. So dass also hier sowohl theologisches Denken als auch die griechische Tragödie mit hereinspielt und der Schluss jetzt geschildert wird, und das geht geradeaus, der Schluss geschildert wird, was wir bis jetzt gelesen haben, ist Zusammenbruch der äußeren Organisation. Also die Stadt ist ruiniert und die Häuser sind zusammengestürzt. Es hat also der Staat, die staatlichen Behörden sind verschwunden, die staatliche Ordnung hat sich aufgelöst. Es gibt keinen Handel mehr, keinen Verkehr. Es gibt also die äußeren Strukturen des Lebens sind alle zerbrochen. Aber das ist nicht das Ärgste. Das Ärgste, dass der Totalverlust aller echten Werte, der Werte des Geistes, der Werte des Herzens, der Werte des Glaubens. Und dieser Totalverlust ist hier jetzt am Schluss dieses 18. Kapitels geschildert. Da hob ein starker, das ist Vers 21, da hob ein starker Engel einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, schleuderte ihn ins Meer und rief, so wird Babylon, die große Stadt, hingeworfen werden im Schwung und wird nicht mehr zu finden sein. Wenn der Apokalypse kommt, ist es so. Und was ist dann? Kein Ton von Harfnern und Sängern, Flötenspielern und Hornbläsern soll noch in dir zu hören sein. Kein Künstler, welchen Kunstzweiges er auch sei, soll ferner noch in dir vorkommen. Kein Ton einer Mühle soll ferner in dir vernommen werden. Kein Licht einer Fackel soll je noch in dir scheinen. Kein Lied von Bräutigam oder Braut in dir noch gehört werden. Entschwunden sind die Früchte, an denen dein Herz sich labte. Vergangen ist all deine Pracht und dein Glitzern und wird nie mehr zu finden sein. So großmächtig auch in dir die Kaufherren der Erde waren, so sehr alle Völker durch deinen Zauber verführt wurden. Und wenn sie das durchgehen, werden sie finden, also da ist die Kunst, da ist die Musik, da ist die junge Liebe, da ist die Geselligkeit. Das alles ist erloschen, alles ist stumm, alles ist leer, alles ist zerstört, kein Licht einer Fackel, nichts ist mehr. Kein Lied vom Bräutigam, vom Braut, entschwunden sind die Früchte, es gibt kein Feiern mehr, es gibt kein Fest, es gibt keine Freude. Ich weiß nicht, ich lese nur die Rezensionen, ich war in keiner Vorstellung, aber was im steirischen Herbst heuer geboten wurde, ist alles das. Das ist alles das, da ist keine Musik mehr, sondern nur rhythmische Geräusche, da ist keine Kunst mehr, sondern nur also Absurdität, um auszusagen, wie idiotisch das ganze Menschsein überhaupt ist. Da ist alles an Freude, das sind Fremdwörter, die Freude und die Liebe. Je ordinärer und je primitiver der Sex ist, mit dem sie das Publikum beglücken, desto aussagekräftiger scheint das Ganze zu sein. Nein, es ist also wortwörtlich, wie es da hier steht. Und wenn da nun das Gericht über diese Stadt ergangen ist, das heißt, wenn sie zerbrochen ist, einfach an der Wirklichkeit, und diese Wirklichkeit heißt Gott, dann ist letztlich der Grund der, Vers 24, denn in ihr fand sich das Blut von Propheten und Heiligen und allen, die hingeschlachtet wurden auf Erden. Denn letztlich, wenn es drum und darauf ankommt, dann lüftet der Widersacher seine Maske. Und er, der Biedermann und der Liberale und der Höfliche und der natürlich tolerant ist und jedem das Seine lässt und so nicht, der zeigt sich plötzlich dann als der grimmige Feind der Glaubenden. Und wenn wir einmal wissen werden, die Bücher sind alle noch nicht geschrieben, die Christenverfolgungen des 20. Jahrhunderts, angefangen von der Oktoberrevolution 1917, wenn wir anfangen würden, also die Gemordeten um ihres Glaubens willen zu addieren, da kommen wir in siebenstellige Zahlen im 20. Jahrhundert. Das war noch nie, das war alles noch nie. Und wenn also hier von dem Zugrundgehen dieses Babylons die Rede ist, denn in ihr, in dieser Stadt, fand sich das Blut von Propheten und Heiligen und von allen, die hingeschlachtet wurden auf Erden. Ich frage Sie gar nicht, ob Sie jetzt darüber reden wollen, ich glaube, das wäre sehr unpassend.
Als das Lamm der Siegel Viertes auftat, da sah ich und siehe ein fahles Ross und der aufsaß, des Name war Tod. Und das Totenreich folgete ihm nach.
Was ist es, was ich da will?
Ein Mensch wie du, wenn du ein Mensch bist.
Ein Bruder.
Im Tode sind wir alle Friede.
Ah, doch leben wir, doch nichts mehr lebet außer uns.
Dies im Nebel, du, das fahle Ross.
Das Ross, es hinkt und lahmt auf Händen aus dem Leichenfeld umher.
Der Tod reitet darauf,
der Tod,
ihm und seinen Brüdern, dem Reiter auf rotem, auf feuerrotem Ross.
Zum Morden die Menschen,
zum Morden die Menschen.
Durch Hunger,
durch Hunger, durch Schwert
und
die Pest,
durch die Pest. Und die vielen Tiere der Erde,
und die wilden Tiere der Erde.
Gott
verhieß uns der
Herr. Er aber bis ans Ende. Das Lamm, der Siegel fünftes auftrat, da sah ich unter dem Altar die Seelen ihrer, die gemordet waren um der Worte Gottes willen und um des Zeugnisses willen. Daran sie fest hielten und sie sprachen.
Oh. Gutes wurde ihnen einem jeglichen gegeben, ein weißes Kleid, und der Herr sprach zu ihnen: Ihr
rauet noch und wartet eine kleine Weile, bis das eure Zahl voll ist und eure Mitknechte und Brüder zu euch kommen.
Thank you.